willkommen bei Faszination Südostasien, dem Podcast, der dich auf eine unvergessliche Reise mitnimmt. Hier erwarten dich Insider-Tipps, spannende Geschichten inspirierender Menschen und ein Blick hinter die Kulissen. Von pulsierenden Metropolen über tropische Strände mitten hinein in ein Potpourri der Kulturen. Bereit für die Reise deines Lebens? Denn dies ist mehr als nur ein Podcast. Es ist dein Tor zu unendlichen Möglichkeiten. Dein Abenteuer beginnt jetzt.
Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge von Faszination Südostasien, der Reisepodcast. Wir haben ja in der letzten Folge über Thailand gesprochen und in dem Land bleiben wir auch, denn heute dreht sich alles um Bangkok, eine der faszinierendsten Städte Asiens, ja wahrscheinlich der Welt. Wir wollen heute ein wenig über die thailändische Hauptstadt sprechen und neben mir und Stefan ist heute auch Florian Blüm unser Gast. Florian hat früher selbst einen Reiseblog betrieben, ist viel Reisender und hat sogar mal mehrere Jahre in Bangkok gelebt, wenn man das so sagen darf. Und von dort ist er uns auch aktuell zugeschaltet. Hallo Florian und hallo nach Bangkok.
Hallo aus Bangkok.
Flo, du sagst, du versuchst immer noch, auch nach so vielen Besuchen, Bangkok zu verstehen. Wie meinst du das? Kannst du mal das ganz kurz erklären?
Ja, Bangkok ist halt eine riesige Stadt, ist wuselig, ist wimmelig. Es gibt so viel zu sehen, es gibt immer noch mehr zu sehen, selbst wenn man schon alles gesehen hat. Und ich habe noch nicht alles gesehen, selbst nach so vielen Jahren. Also ich bin aber auch froh drum, dass es immer noch was zu sehen gibt, sonst wäre es ja schade.
Also warum wir den Flo heute zu Gast haben und warum wir mit ihm über Bangkok sprechen, das hat viele Gründe. Genauer genommen sind es ungefähr 555, die ihnen zu einem absoluten Bangkok-Experten machen. Denn gemeinsam mit Stefan, den er ja schon kennt, hat er den Reiseführer 555 Tipps für Bangkok geschrieben. Und an der Stelle auch nochmal ein großes Hallo an dich, Stefan. Grüß dich.
Hallo zusammen.
So, Stefan, erzähl mal ganz kurz, woher ihr beiden euch eigentlich kennt.
Ach, wir beide kennen uns, glaube ich, schon ziemlich lange. Noch so aus der Anfangszeit von Faszination Südostasien. Damals war es relativ üblich, dass sich Blogger untereinander befragt haben zu irgendwelchen Themen und die besten Tipps geteilt haben. Und da kamen wir, glaube ich, schon recht früh miteinander in Kontakt. Und nach ein paar Jahren haben wir uns dann überlegt, ob wir nicht ein Bangkok-Buch zusammenschreiben wollen.
Okay, und jetzt sind das ja 555 Tipps geworden. Könnt ihr erzählen oder erklären, warum genau 555 Tipps für Bangkok? Das ist ja eine Menge Input.
Ja, okay, also die Zuhörer, die sich hier schon besser mit Thailand auskennen, die wissen es wahrscheinlich schon. Also in Thai, die 5 ist H, also die Zahl 5. Und wenn man dann im Chat so schreibt und jemand sagt was Lustiges, dann schreibt man halt HHH, also das ist so das thailändische LOL. Und natürlich, die andere Sache ist, 555 Tipps oder Orte sind halt ziemlich viel. Und so viel gibt Bangkok halt her. Also viele Städte geben nicht so viel her.
Was erwartet denn die Leserinnen und Leser? Sprechen wir jetzt bei dem 555 Tipps für Bangkok von einem klassischen Reiseführer?
Ja, es ist schon ein klassischer Reiseführer, aber es ist auch mehr so ein Insider-Reiseführer. Also Tipps, die man in keinem anderen Reiseführer sieht. Und die hoffentlich auch mehr ins Detail gehen.
Ja, also bevor wir jetzt ein bisschen tiefer reingehen, möchte ich mal noch ein bisschen persönlicher werden. Mal an dich, Flo. Kannst du dich noch an deinen allerersten Eindruck von Bangkok erinnern? Also, was hat dich sofort fasziniert oder was hat dich vielleicht sogar abgeschreckt?
Ja, der erste Besuch war nicht so glorreich und ich bin eigentlich nach 2 Tagen, habe ich die Beine in die Hand genommen und habe Reis ausgenommen. Aber dann beim wiederholten Besuchen, man kommt ja immer wieder durch Bangkok, wenn man in Südostasien oder in Thailand unterwegs ist, hat sich dann die Liebe so ergeben.
So eine Liebe auf den zweiten Blick dann wahrscheinlich eher, ne?
Ja, eher so auf den 5. Blick.
Ja, da bist du wahrscheinlich nicht alleine. Ist ja was man häufiger hört, dass viele Reisende Bangkok beim ersten Besuch eher als eine große Überforderung ansehen. Ich glaube, Stefan hatte ja in der ersten Folge auch darüber gesprochen. Jetzt wart ihr beide ja schon sehr häufig und viele Male in Bangkok. Wie hat sich denn da die Sicht auf Bangkok mit so jedem weiteren Besuch verändert? Beziehungsweise hat sie sich verändert?
Ja, ich glaube, so mit der Zeit hat es sich halt sehr gewandelt von der totalen Überforderung am Anfang bis hin zu, okay, man erkennt jetzt plötzlich Zusammenhänge, man kann sich orientieren in Bangkok und man weiß, wie man viel besser von A nach B kommt. Also da hat sich schon wirklich sehr viel getan. Also die Stadt hat sich natürlich auch gewandelt in all den Jahren, aber mit jedem Besuch fällt es einem einfacher.
Ja, genau, die Stadt hat sich ganz schön gewandelt. Also es ist durch den Ausbau des ÖPNV-Netzes viel einfacher geworden als früher. Früher musste man immer viel Busse nehmen und so, wenn man was sehen wollte. Aber mittlerweile gibt es ja diese ganzen Metrolinien, die einen sonst wohin bringen.
Ja, das stimmt.
Es geht ja schon am Flughafen los, ne? Früher musste man direkt ins Taxi. Jetzt kann man erstmal mit der Bahn fahren. Und natürlich auch der massive Ausbau des U-Bahn-Netzes.
Stefan, jetzt mal ohne lange nachzudenken, welche drei Worte beschreibt Bangkok für dich am besten? Fällt dir dazu was ein?
Ja, Streetfood, Wolkenkratzer und Laufen.
Also, und Florian?
Also man ja, okay, spürt Stefan. Schon die Füße. Also ich kann in Bangkok halt nicht still sitzen und man hat ja mittlerweile auch den Schrittzähler im Handy und wenn man am Ende eines Tages dann mal da drauf schaut, weiß man auch, warum die Füße wehtun. Daher gehört Laufen für mich zu Bangkok definitiv dazu, weil es immer alles sehr weit ist.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Flo, und wenn du Bangkok jetzt jemand beschreiben müsstest, der noch nie dort war, wie würdest du das in einem Satz zusammenfassen, wenn man das dann kann?
Oh Gott, kann man nicht. Bangkok ist laut, wuselig, hetzig, schnell, bunt, Geruch, Essen, Hochhäuser, oh Gott, alles Mögliche, alles auf einmal. Das Coole in Bangkok ist ja, dass es eigentlich für jeden was zu finden gibt. Also egal, worauf man steht, ob Kultur, ob Natur, ob Tempel, man findet immer was. Also außer vielleicht jetzt die Bergsteiger, die sind ein bisschen schlecht bedient. Aber selbst zum Strand kommt man zur Not in weniger als 2 Stunden.
Ja, ja, ich finde, es hat immer so ein Reisegefühl. Also ich finde es so für mich die Stadt, die ich am meisten mit Reisen verbinde, ist irgendwie Bangkok. Da sind wir jetzt quasi schon beim nächsten Thema. Also es ist ja wirklich so eine Stadt der Gegensätze, der Vielfalt. Also da trifft wirklich so Tradition auf Moderne, es ist Chaos auf Struktur und Bangkok ist ja eine der weltweit am meistbesuchten Städte, ist also quasi bei Reisenden auf der ganzen Welt sehr beliebt. Was glaubt ihr denn, macht denn die Stadt für Reisende so attraktiv und so besonders?
Ja, ich glaube, das ist in erster Linie das, was Florian eben schon gesagt hat, dass dort praktisch jeder das findet, was ihn interessiert. Also man kann jetzt nicht sagen, die Stadt ist jetzt nur für Kulturliebhaber interessant oder nur für Nightlife, sondern es gibt wirklich für jedes Interessengebiet, ich würde sogar sagen, auch für jedes Special Interest Gebiet die passenden Angebote. Und darüber hinaus ist Bangkok natürlich auch einfach eine gigantische Metropole. Und wer einmal dort gewesen ist und die Skyline sieht, die vielen Wolkenkratzer, das ist schon beeindruckend. Und das ist ein Erlebnis, vor allem wenn man jetzt aus Europa kommt, wo man ja so Megacities eigentlich gar nicht so kennt. Daher ist das was die meisten in ihre Thailand-Reise mit einplanen und weil man halt auch immer was anderes machen kann. Okay, manche machen auch immer dasselbe, aber letztendlich, jedes Mal, wenn man hinfährt, kann man Neues entdecken und dazu gibt es das in den unterschiedlichsten Preislagen. Also man kann immer noch sehr günstig dort übernachten, man kann jeden erdenklichen Luxus haben. Ja, und wie gesagt, es liegt auch sehr gut, ne? Also es ist natürlich das Einstiegstor zu Thailand, es ist das Einstiegstor zu Südostasien, also zumindest zu einigen Ländern in der Region und hat jede Menge Flugverbindungen. Auch deswegen ist die Stadt natürlich sehr viel besucht. Und über das Essen sprechen wir ja später noch.
Genau. Wir haben ja erfreulicherweise ganz viele Fragen unserer Hörerinnen und Hörer bekommen. Mal ganz kurz der Hinweis, wir versuchen die irgendwie im Kontext der Folge zu beantworten und werden vielleicht noch die ein oder andere mit reinnehmen. Jetzt, Bangkok ist ja eine riesige Stadt und manchmal total auch überwältigend und für mich ist immer das Problem bei großen Städten, dass man nicht so wirklich weiß, wo man anfangen soll. Also aus euren Erfahrungen heraus, könnt ihr mal so einen kurzen Überblick geben, welche Stadtteile in Bangkok denn besonders interessant sind und vielleicht auch wieso?
Ja, also Bangkok ist riesig, aber ich finde schon, dass die Altstadt für den Anfang am interessantesten ist. Also da ist der Fluss, da ist der Königspalast, da sind die ganzen Tempel, da ist auch die Khao San Road. Und vor allem, es ist halt auch ein bisschen chilliger als jetzt in der Innenstadt mit dem ganzen Verkehr und so und dem Alltagsstress. Also in der Altstadt würde ich auf jeden Fall beim ersten Besuch raten, dass man da anfängt. Und dann kann man sich so ein bisschen vorarbeiten, also schon am zweiten Tag eigentlich, also Richtung Innenstadt, wo es dann doch etwas stressiger zugeht. Also Sukhumvit oder Siloam sind auch deutlich großstadtlastiger als jetzt die Altstadt. Und da hat man auch schon ein bisschen was gesehen und weiß, wo man sich zurückziehen kann. Also ich bin Team Altstadt.
Es kommt halt auch so ein bisschen darauf an, was man in Bangkok machen möchte. Und wie der Florian schon sagte, ist es halt in der Altstadt sind die Häuser auch nicht so hoch. Deswegen sind die Hotels meistens auch klein. Es gibt ja so viele schöne Boutique-Hotels dort, aber auch Hostels und so weiter. Wohingegen, sag ich mal, die großen Hotels, die Luxushotels, die Hotels in den Wolkenkratzern, sich eher entlang der Sukhumvit Road angesiedelt haben oder rund um das Einkaufszentrum in Siam. Und darüber hinaus gibt es auch noch Siloam als für Leute, die sich nicht so gut entscheiden können, wo sie hinwollen, weil das verkehrstechnisch sehr günstig gelegen ist, mit Anschluss an Skytrain und U-Bahn in der Nähe zu Chinatown, in der Nähe zum Fluss. Wer noch nicht so richtig weiß, was er vorhat, ist da eigentlich ganz gut aufgehoben. Ansonsten sollte man sich aber vorher überlegen, wo man übernachten möchte und dabei die Frage stellen, was will ich denn machen? Weil zum Beispiel von der Sukhumvit bis zur Khao San Road, je nach Verkehrslage ist man schon fast eine Stunde unterwegs. Also nachts geht es auch was schneller, ne? Aber wenn man da hin und zurück fahren muss, hat man halt schon 2 Stunden vom Tag verloren. Und wenn man 2-mal in Bangkok ist, vielleicht zu Beginn der Reise und am Ende der Reise, würden wir sogar empfehlen, an 2 verschiedenen Orten zu übernachten. Vielleicht einmal in der Altstadt und einmal vielleicht in Siloam oder in der Sukhumvit, je nachdem, was man machen möchte.
Ja, zu dem Thema hat uns eine spannende Hörerinnenfrage erreicht. In die hören wir gerade mal ganz kurz rein.
Also Bangkok gilt ja allgemein als sehr sichere Stadt und auch Thailand als sicheres Land. Trotzdem frage ich mich, gibt es eigentlich auch Orte in Bangkok, in denen man sich vielleicht nicht so sicher fühlen sollte oder die vielleicht gefährlich sind oder wo man einfach ein bisschen aufpassen sollte? Vielleicht kennt ihr da ja ein bisschen was.
Also grundsätzlich in Bangkok muss man eigentlich keine Stadtviertel meiden. Es gibt halt südlich von der Sukhumvit so ein Slum, der ist auch bekannt, Klong Toei. Da muss man nicht unbedingt hin als Tourist oder also soll jedem offen sein, aber da kommt man normalerweise auch nicht hin. Und aber selbst dort, also ich würde eigentlich nicht erwarten, dass da irgendwas passiert. Ich bin auch schon mal so, also ich war da noch nie richtig drin, ehrlich gesagt, aber ich bin schon mal am Rand vorbei quasi geführt worden, von Google gelotst worden. Da war ich dann plötzlich auf so einer Eisenbahnschiene, die da so eine Güterbahnstrecke, die da runter geht, und bin dann, die ging mitten durch den Slum. Also da war links Slum, rechts Slum, und die Hunde haben geguckt und die Katzen haben geguckt und die Leute haben geguckt und ich habe geguckt. Aber es war alles ganz okay. Es ist nichts, ich habe keine Angst gehabt, garantiert nicht. Da waren Kinder und haben gespielt, also direkt auf der Schiene, neben der Schiene. Es waren Frauen da, es war ganz normal. Es waren halt die Häuser waren halt so, naja, wie im Slum, naja. Aber ich meine, also wo man vielleicht ein bisschen drauf Acht geben muss, ist so in den Nachtlichtvierteln, wenn man schon ein bisschen was getrunken hat. Und dann kann es schon mal wirklich passieren, dass es zum Taschendiebstahl kommt oder sowas. Aber ich würde jetzt keine Stadtviertel in Bangkok meiden. Nee, das ist nicht Südamerika oder so.
Ja, schwierig an großen Städten, also gerade wenn man das erste Mal dort ist, finde ich, ist ja auch immer ein bisschen die Orientierung. Also wer sich jetzt nicht auskennt, der verpasst vielleicht das ein oder andere. Gibt's in Bangkok eurer Ansicht nach bestimmte Dinge, bestimmte Landmarks oder Orte, die einem die Orientierung erleichtern?
Das ist schwierig. Also wenn man mal oben war in der Skybar, dann kriegt man so ein Gefühl dafür, wie groß die Stadt ist. Und oder wenn man mit dem Skytrain fährt und dann fährt man in der Zukunft los Richtung Süden und nach einer halben Stunde Zugfahrt ist es einfach immer noch eine total volle Stadt, voller Staus, voller Häuser. Da merkt man, wie riesig das alles ist. Also was natürlich immer so ein bisschen hilft, ist die Skytrain-Station Siam. Da kommen viele immer hin, weil da irgendwie viele Einkaufszentren sind und sich da die beiden Skytrain-Linien treffen. Dann ist der Fluss ist natürlich ganz gut zum Orientieren. Und dann gibt es natürlich einige Gebäude, die herausragen. Der Mahanakhon Tower oder die Lebua Skybar, das sind sehr einprägsame Gebäude. Aber ob man daraus jetzt ableiten kann, direkt am Anfang, wie man laufen muss oder wie man gehen muss, das da wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, das kommt einfach mit der Zeit. Also wichtig ist, sich vorher einfach mal anzuschauen auf der Karte, irgendwie, wo muss ich hin, wo fahre ich lang und direkt von Anfang an versuchen, sich Sachen einzuprägen, wiederzuerkennen, dann klappt es auch. Wenn man natürlich jetzt nur im Uber sitzt, im Grab, Uber gibt es ja gar nicht in Bangkok, im Grab, Und während der Fahrt auf sein Handy starrt, dann wird es natürlich noch länger dauern. Was meinst du, Florian?
Ja, also einen Eiffelturm gibt es in Bangkok natürlich nicht, also nachdem er seinen Nordstern quasi stellen kann. Aber es gibt halt Google Maps, finde ich, und das hilft halt auch ziemlich weiter. Sonst ist man nämlich ziemlich lost am Anfang.
Ja. Also, wir haben ja schon gesprochen, dass einfach Bangkok eine riesige Vielfalt hat. Jetzt so ein bisschen, wie man sich denn gegebenenfalls orientieren kann. Wenn ihr jetzt zum ersten Mal in Bangkok wärt oder beziehungsweise wenn ihr jemanden Bangkok zeigen müsstet, der zum ersten Mal dort ist, was wären denn so die Sehenswürdigkeiten, die zum absoluten Pflichtprogramm gehören würden?
Oh. Ja, das ist schwierig. Also zum Pflichtprogramm einzelne Sachen da herauszupicken. Also ich würde da eher an Kategorien denken. Also man soll sich auf jeden Fall einen schönen Tempel anschauen. Ich würde auf jeden Fall den Sonnenuntergang in schwindelerregender Höhe in einer Skybar genießen. Ich würde auf einen tollen Nachtmarkt gehen und selbst ich, der Einkaufen, Shopping sonst meidet, bin auch in Bangkok immer mal in einer Shopping Mall. Also deswegen finde ich, muss man, glaube ich, eher in solchen Kategorien denken, weil ich hatte eben auch gesagt, es kommt auch darauf an, wo man ist, ne? Was man sich anschaut, damit man nicht den ganzen Tag nur hin und her fährt. Aber so, wenn man diese Themenfelder abdeckt, dann hat man schon eine ganz gute Wahl getroffen, finde ich.
Mögt ihr die mal kurz erläutern? Also ihr habt das ja in eurem Buch, finde ich, echt sehr treffend in Kategorien zusammengefasst. So zu Beginn in den ersten Kapiteln.
Ja, wir haben in dem Buch direkt zu Beginn, weil wenn man natürlich am Anfang die ganzen Stadtteilnamen liest, man sich das auch nicht merken kann und dann vielleicht so ein bisschen hoffnungslos ist, was ist denn jetzt überhaupt das Schönste, was muss ich unbedingt gesehen haben. Deswegen haben wir zu Beginn so Top-5-Listen erstellt. Ne? Also die 5 schönsten Tempel, die 5 schönsten Parks, die 5 schönsten Skybars. Ne? Und so, das heißt nicht, dass die anderen nicht auch total spannend sind, aber dann kann man schon mal, gerade wenn man zum ersten oder zweiten Mal in Bangkok ist, wenn man sich diese Sachen anschaut, das sind wirkliche Highlights. Also wie zum Beispiel der Golden Mound Tempel, der Wat Pak Nam Tempel, wie die Shopping Mall Icon Siam oder wie der Binjai Kitty Park.
Habt ihr einen persönlichen Lieblingsort, an den ihr jetzt immer wieder zurückkehrt, wenn ihr wieder in Bangkok seid?
Ja, ich habe auf jeden Fall einen persönlichen Lieblingsort und zwar ganz bekannt sogar ist der Golden Mound Tempel, den der Stefan gerade erwähnt hat. Das ist so ein Tempel auf so einem künstlichen Berg und da steigt man dann so diese Stufen so langsam hoch und genießt dann die Aussicht von oben, hört unten schon so ein Gong, so große Gongs gibt es da, die man dann auch selber schlagen kann. Muss vorher erst noch über das Tempelgelände laufen, so richtig ruhig und gemütlich und so eine tolle Atmosphäre einfach. Man trifft normalerweise auch einen Mönch an und eigentlich auch nicht zu viele Touristen. Also für mich ist das schon, ich versuche das jedes Mal mitzunehmen bei jedem Besuch. Und das Tolle ist auch, daneben ist gleich das Kanalboot. Also das kann man dann so mitnehmen. Es ist eh immer ganz gut, Sachen zu verknüpfen in Bangkok.
Ja, da hast du recht. Das ist tatsächlich auch eine oder beziehungsweise waren häufige Fragen, die die Hörerinnen und Hörer uns ja auch gestellt haben, eben wie man sich denn in Bangkok am besten fortbewegt. Also ihr habt jetzt einige der Sehenswürdigkeiten erwähnt und kurz genannt, aber dann ist natürlich für die Reisenden auch wichtig, wie komme ich denn da am besten hin? Wenn ihr jetzt in Bangkok seid, wie bewegt ihr euch denn da fort? Habt ihr da ein bevorzugtes Transportmittel? Du hast jetzt schon erwähnt, dass du gerne mit dem Boot fährst.
Also das bevorzugte Verkehrsmittel ist auf halt gar keinen Fall das Taxi. Also das nutze ich in Bangkok fast gar nicht mehr. Es hat sich wirklich viel geändert, seit ich angefangen habe, vor einigen Jahren den öffentlichen Nahverkehr in seiner ganzen Vielfalt zu nutzen. Vielleicht zum Beispiel, ich nenne mal ein Beispiel. Also früher, da hatte ich dann meine Unterkunft an der Khao San Road um die Ecke, wollte aber zum Terminal 21 an der Sukhumvit Road und bin dann erstmal zum Fluss gelaufen und dann irgendwie war das Boot mit der orangenen Flagge gerade weg. Dann habe ich erstmal eine Viertelstunde gewartet, dann bin ich irgendwie 50 Minuten mit dem Boot gefahren, bin dann in den einen Skytrain gestiegen und in den anderen dann umgestiegen und war dann so nach, weiß ich nicht, anderthalb Stunden endlich am Terminal 21 und habe dann später herausgefunden, dass man von der Khao San Road prima zum Golden Mount laufen kann. Da fährt das Kanalboot. Das fährt praktisch durch die Häuserschluchten wie ein heißes Messer durch Butter und man ist irgendwie ratzfatz im Siam oder kann dann ein anderes Kanalboot umsteigen und spart einfach die Hälfte der Zeit. Genauso, dass ich angefangen habe, Bus zu fahren, was mit Google Maps eigentlich ziemlich einfach möglich ist. Also man kann sich halt anzeigen lassen, welchen Bus muss man nehmen. Man sieht sogar auf welcher Straßenseite und kann dann unterwegs drauf gucken, ob man da ist, wo man aussteigen möchte. Ja klar, natürlich Skytrain und Metro und auch das Flussboot. Also wie gesagt, am besten nutzt man alles, dann spart man wirklich viel Zeit und natürlich auch Geld und sich auch viele lästige Diskussionen im Taxi, ob das Taxameter eingestellt wird. Jetzt durch die Nutzung von Grab, was ja eben schon sagt, das ist sowas wie Uber bei uns, was dort sehr verbreitet ist, ist es natürlich einfacher, gerade wenn man nicht weiß, wie man das ausspricht, wo man hin möchte oder wenn man irgendwo hin muss, wo so ein bisschen abseits ist, wo es der Fahrer vielleicht auch nicht sofort weiß, kann man das gut nutzen. Das ist zwar ein kleines bisschen teurer als das Taxifahren, aber das ist wirklich nur minimal. Das ist auf jeden Fall eine schöne Option, auch nachts.
Ja, ich muss sagen, ich bin ein größerer Freund von Taxis als Stefan, aber es also eigentlich jedes Verkehrsmittel zu seiner Zeit und auch an seinem Ort. Also Taxi würde ich zum Beispiel nicht in der Innenstadt nutzen, das lohnt sich einfach nicht. Da gibt's auch die ganzen Metros und so weiter. Aber wenn man ein bisschen weiter draußen ist, kann das schon mal nützlich sein oder zum Beispiel auch vom Flughafen. Was man sicher nicht als Transportmittel sehen sollte, ist das Tuk-Tuk. Also das ist so eine Bespaßung mehr. Also man wird normalerweise auch von den Leuten gut ausgenommen für so eine Tuk-Tuk-Fahrt und sollte das auch mehr als Erlebnis sehen und nicht als Transportmittel. Dann doch gleich lieber ins Air-Condition-Taxi. Das kostet dann weniger normalerweise und ist auch schneller normalerweise, weil sie einen dann nicht noch versuchen, irgendwie irgendwo hinzubringen oder so. Aber was man beim ersten Mal auf jeden Fall, woran man sich halten kann, sind eben die Metros. Also Skytrain und die MRT Blue, die U-Bahn, wenn man so will. Das Problem ist nur, dass sie in der Altstadt quasi noch nicht vorhanden sind, also in der nördlichen Altstadt Khao San Road. Die sind in der südlichen Altstadt, gibt es mittlerweile ein paar Stationen, also vom früheren Hauptbahnhof westlich davon gibt es 3 Stationen, eine auch nicht weit vom Königspalast. Aber in nördlicher Altstadt, Khao San Road, ist immer noch ein Missing Link sozusagen. Also ich bin auch gestern wieder an der Metro, an der zukünftigen Metro-Haltestelle Democracy Monument vorbeigelaufen. Aber die wird halt erst 2027 nach Plan eröffnen und hilft uns leider im Moment überhaupt nichts. Da gibt's halt nur das Kanalboot dann und das Flussboot. Ansonsten, wenn man in irgendwelchen anderen Stadtvierteln unterwegs ist, also in der Innenstadt, Circumvirzilom, dann auf jeden Fall die Metro nutzen oder irgendwelche Skytrains. Das ist ja eigentlich das Gleiche.
Ja, ich glaube, die nächste MRT-Station ist ja von der Altstadt, glaube ich, Sanam Chai. Kann das sein? Also da in der Nähe vom Wat Po, ne?
Ja, die nächste MRT-Haltestelle ist Sanam Chai, aber es gibt noch eine bessere, nämlich Samyot. Ja. Da kann man, da kommt man vom Democracy Monument quasi, wenn man südlich durchsticht, kommt man da direkt hin und kommt dann durch diesen Morgenmarkt, der sehr zu empfehlen ist, also Trockmore Morning Market heißt der, glaube ich. Und dann hat man schon wieder Sachen verknüpft und hat was erlebt und hat auch ein Frühstück intus und kann dann schön mit der MRT irgendwo hinfahren.
Next Station,
zum Thema Fortbewegung haben uns ganz, ganz viele Fragen erreicht. Eine davon dreht sich tatsächlich um die Nutzung von Tuk-Tuks. Du, Flo, bist ja gerade in Bangkok und es sind ja vor kurzem, haben ja so 600 Elektro-Tuk-Tuks ihren Dienst aufgenommen in der Stadt. Hast du davon was mitbekommen? Da gibt's ja diese MoveMe-App. Ist dir die bekannt? Hast du da mal Erfahrungen gemacht mit?
Ja, habe ich gesehen, aber habe ich keine Erfahrung mit. Aber der Stefan hat damit Erfahrungen schon gemacht.
Ja, ich bin damit schon öfter gefahren. Das ist ganz gut. Also man muss halt eine Kreditkarte hinterlegen und dann, das ist sozusagen ein Sammeltuk-Tuk. Also man fährt nicht alleine. Also es kann halt sein, dass noch andere Leute zusteigen oder bereits drin sitzen. Und dann muss man nicht verhandeln über den Preis. Und ich habe es zum Beispiel letztens genutzt, um mal schnell von der Khao San Road nach Chinatown zu kommen. Was ein bisschen problematisch dabei ist, die fahren auch nicht überall und sie fahren auch nicht von einem Stadtteil in den anderen. Also sie haben alle so Einzugsgebiete und da fahren sie nicht raus. So, aber man kann, wie gesagt, zum Beispiel von der Khao San Road nach Chinatown fahren oder zur nächsten Skytrain-Station, die ja auch ein ganzes Stück entfernt liegt. Aber da sollte man sich vorher anmelden und man benötigt eine thailändische SIM-Karte.
Okay, und worüber wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen haben, sind die Busse in Bangkok. Da ist es ja teilweise schwierig, auch das System zu verstehen. Nutzt ihr die Busse? Habt ihr die genutzt? Wie sinnvoll ist es, auf den Bus umzusteigen in der Stadt?
Ja, also früher musste man die Busse quasi nutzen, um rumzukommen. Deswegen habe ich damit auch viel Erfahrung. Und es gibt auch einige coole Busse. Zum Beispiel, es gibt diesen Bus, der fährt um die Altstadt. Mhm. Der Bus Nummer 53. Der fährt sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn. Und da kann man dann einfach, den kann man so als Hop-on, Hop-off-Bus quasi missbrauchen. Also Missbrauch ist das jetzt nicht unbedingt. Aber man kann dann einfach zusteigen, weiß, wenn man jetzt in Chinatown ist, der fährt im Uhrzeigersinn, kommt man jetzt dann irgendwann beim Grand Palace raus, also beim Königspalast, und dann kommt man dann auch irgendwann wieder bei der Khao San Road raus. Also da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Aber diese anderen Busse, die jetzt kreuz und quer durch die Stadt fahren, sind mit Vorsicht zu genießen. Vor allem, also in der Innenstadt sind die eigentlich keine gute Alternative zum Skytrain. Sind natürlich günstiger, aber stehen dann auch fest, ja, je nach Tageszeit. Die einzigen Busse, die man vielleicht noch erwähnen sollte, sind die Altstadt mit der Innenstadt oder mit der ersten Skytrain-Station verbinden. Also die kann man sich merken, zum Beispiel die 2 oder die 79 oder die 47. Oder die zeigt dann auch Google, zeigt die auch einfach an. Also da muss man, das ist echt kein Hexenwerk. Und auf der Strecke ist dann meistens auch kein Stau. Kommt zwar auch vor, aber eher selten. Und spätestens, wenn das Kanalboot nicht mehr fährt, das hört nämlich um 7 Uhr auf, genauso wie das Flussboot, sollte man dann die Busse nutzen. Und später in der Nacht sind die Busse sogar eine ziemlich schnelle Wahl. Also sogar schneller als der Skytrain, muss man sagen. Die rasen da richtig durch die Stadt. Wenn man dann von einem Kneipenaufenthalt in der Circumvirzilom 11 zur Khao San Road zurückkehren will, da ist man dann plötzlich in 20 Minuten da und weiß gar nicht, wie das passiert ist.
Also fundierte Pläne oder Anleitungen, wie man mit dem Bus fährt, gibt's dann nicht wirklich. Oder wie seht ihr das?
Man kann sich halt auch auf die Fahrpläne nicht verlassen. Also so, dann kommt mal 20 Minuten gar keiner und dann kommen 3 auf einmal. Und dann wieder erstmal nichts. Und aber wie der Flo schon sagte, ist halt vor allem abends gut. Und aber auch manchmal, wenn man irgendwelche Querverbindungen zurücklegen möchte, wo jetzt Skytrain oder MRT irgendwie keine günstige Option sind, weil man da irgendwie zweimal umsteigen muss, dann ist so ein Bus auch mit Stau schon eine gute Sache. Und es ist auch ein bisschen romantisch, also zumindest die alten roten Busse, also der Flo hat ja gerade den 53er Bus, die haben noch Holzboden. Und wenn man dann vorne neben dem Fahrer sitzt, irgendwie, der sein Handtuch um den Hals gewickelt hat und damit er nicht so friert oder schwitzt, je nachdem, das ist schon wirklich, das macht Spaß. Ne? Und ansonsten gibt es aber auch moderne Busse, die mit Klimaanlage fahren, und Busfahren kostet halt auch so gut wie nichts.
Mittlerweile haben ja viele Busse auch, glaube ich, sogar im Bus eine Anzeige, wo die nächste Station ist. Das war vor ein paar Jahren auch noch nicht so. Da musste man irgendwie gucken, dass man die richtige Stelle fand, um auszusteigen. Aber wir halten uns jetzt relativ lange schon bei den Transportmöglichkeiten in Bangkok auf. Zum Abschluss vielleicht mal ganz kurz noch, was häufiger aufgetaucht ist, auch bei den Fragen und immer wieder gefragt wurde, wie komme ich denn vom Flughafen Suvarnabhumi am besten in die Stadt oder welche Optionen habe ich denn da?
Ja, hat ja Stefan vorhin ja schon erwähnt, der Airport-Link ist ziemlich cool und der fährt dann auch direkt zum Siam Square sozusagen, also nicht ganz, also der fährt Pattaya Thai oder man kann vorher umsteigen in die MRT. Problem ist halt, man muss auch umsteigen quasi, also, außer man hat jetzt das Hotel wirklich so geschickt gewählt. Und der Airport Link ist auch nicht so geil für die Altstadt. Also da wäre dann der Bus, der Expressbus S1 besser. Das ist so ein direkter Airport-Bus. Der hält eigentlich nur 2-3 Mal. Der hält einmal am Airport und dann das nächste Mal erst wieder quasi am Sanam Luang. Das ist da vor dem Königspalast. Und dann fährt er da in die Khao San Road rein und hält dann nochmal in der Phra Atit Road. Also das sind so diese Touristenecken. Und der ist halt auch ziemlich schnell unterwegs, weil er den Expressway nutzt. Insofern ist er auch zu empfehlen. Selbst in der Rush-Hour kann man den nehmen eigentlich. Ja, oder man nimmt halt ein Taxi. Also die nehmen dann auch den Expressway und sind dann auch nicht besonders langsam. Kostet halt ein bisschen mehr, aber gerade mit dem Gepäck und ohne Umsteigen, das ist es schon wert eigentlich. Und mittlerweile gibt es auch so ein Taxisystem am Flughafen, sodass man da auch nicht mehr abgezockt werden kann. Die einzige Abzocke sind noch die 50 Baht Surcharge, aber das ist ja dann auch schon egal.
Das machen auch die meisten, dass sie ein Taxi nehmen am Flughafen.
Ich denke, das ist ein ganz guter Überblick gewesen, wie man sich in Bangkok am besten fortbewegen kann. Mehr Infos findet ihr dann natürlich wie immer auch bei uns auf der Website. Verlinken wir euch natürlich nochmal. So, ganz wichtiger Punkt, wir haben eingangs schon drüber gesprochen, Bangkok ist ja ein absoluter Hotspot so auf der kulinarischen Weltkarte da bleibt mal die Frage, was macht denn die Stadt kulinarisch so besonders?
Also auf jeden Fall das große Angebot, also man kann praktisch ständig und jederzeit essen, es gibt Restaurants, es gibt die Garküchen auf den Gehwegen, es gibt Nachtmärkte. Also wenn man Hunger hat, dann muss man einfach nur nach links oder rechts schauen und findet eigentlich schon eine Möglichkeit, wo man was essen kann. Dann ist die Auswahl natürlich sehr gut. Das betrifft sowohl die thailändische Küche, aber auch Küche aus anderen Ländern, weil es zum Beispiel das arabische Viertel gibt, das indische Viertel, das chinesische Viertel. Also egal, worauf man Hunger hat, in Bangkok gibt es mit Sicherheit das passende Angebot.
Ja, Bangkok steht ja auch einfach immer für diese Streetfood-Kultur. Und das ist einfach auch immer, denke ich, ein Erlebnis, in den Garküchen der Stadt zu essen. Habt ihr da Empfehlungen irgendwie für Food-Markets oder Märkte oder vielleicht Ecken in der Stadt, wo man besonders authentisch oder gutes Streetfood bekommt?
Ja, also gerade vor diesem Podcast war ich erst bei meiner Lieblingsgarküche, wenn man so will. Das ist nämlich am Ende der Rambutri Road, eigentlich in einem Touristenviertel. Da gibt's so eine Garküche, die sind da angeblich schon seit 74 oder also seit den 70ern.
Am Kreisel,
die sind richtig
an
gut.
Dem Kreisel?
Ja, genau, an dem Kreisel.
Ja, da bin ich auch immer. die hatten früher so grüne Plastikstühle.
Ja, die haben immer noch Stühle und so Tische.
Mit Metalltischen.
Ja, genau, so Metalltische. Und da gibt es halt so zum Auswählen, da gibt es Khao Gang nennt sich das, also Khao Reis und Gang Curry. Und dann wählt man sich zu seiner Platte Reis, wählt man sich dann eins, zwei, drei verschiedene Zutaten aus und dann setzt man sich da hin und genießt. Und es ist richtig gut. Also auch authentisch und nicht so touristisch. Und das gilt auch für die anderen Stände dort in der Nähe. Also das weitet sich ja noch weiter aus über den Kreisel hinaus. So ein richtiger Nachtmarkt, der dort ist.
Ja, witzig, ist tatsächlich auch bei uns immer eine der ersten Anlaufstellen. Und da hat sich so ein bisschen so ein kleiner, das hat sich ja erweitert, noch ein bisschen die Straße entlang, wo es noch ein paar weitere Stände gibt, ne?
Ja, und dann gibt es ja nicht nur die Garküchen, es gibt ja auch tolle Restaurants in Bangkok, also gibt sogar welche mit Michelin-Stern. Es gibt sogar Garküchen mit Michelin-Stern, wenn man darauf steht. Aber auch die Restaurants, das muss man eigentlich mal mitnehmen. Also so ein richtiges Fine-Dining-Erlebnis irgendwo in einem Michelin-Star-Restaurant, das kann man sich schon mal geben im Urlaub. Ist natürlich nicht ganz billig.
Stefan, hast du eine bestimmte Ecke, wo du gerne am liebsten essen gehst oder was auf jeden Fall immer Pflichtprogramm ist, wenn du in Bangkok bist?
Was man, denke ich, nicht vergessen darf, sind die Food-Courts, die in den Shopping-Malls sind. Da, als ich das zum ersten Mal gehört habe vor vielen Jahren, dachte ich mir, ich gehe doch auch nicht bei uns im Einkaufszentrum essen. Aber tatsächlich, zum Beispiel bei dem eben bereits genannten Terminal 21, da ist ganz oben unterm Dach Pier 21, das ist ein riesiger Food Court. Da kauft man sich also so eine Karte, auf die man dann Guthaben auflädt und kann dann an den einzelnen Ständen sich was zu essen kaufen. Das ist auch wirklich sehr gut und das gibt es eigentlich in allen größeren Shopping-Malls. Gerade wenn man was probieren möchte, die Portionen sind dann nicht immer sehr groß, dann eher klein, aber dafür sehr günstig und da habe ich bisher eigentlich immer sehr gut gegessen.
Ja, und die coolste dieser Food Courts in den Shopping-Malls ist eigentlich eine der neuesten, nämlich im Icon Siam. Das ist so diese neue Luxus-Mall am Fluss und da ist im Erdgeschoss tatsächlich so eine Art auf Floating Market, auf schwimmenden Markt getrimmte Mall. Und das ist wirklich gut gemacht. Also da gibt es auch Essen aus verschiedenen aus den verschiedenen Provinzen Thailands. Es gibt Musik später am Abend. Man kann auch ein Bierle trinken. Es gibt dann auch zu den Festivals jeweils, zum Beispiel wenn Songkran, also dieses Neujahr, das Thai-Neujahr ist, gibt es dann eine Bühne und kulturelle Tänze und sowas, oder wenn Loy Krathong ist. Es ist wirklich, ich bin eigentlich begeistert dafür, dass das eigentlich ein Shopping Mall ist. Mhm.
Thema Street Food, was immer mal wieder aufkommt, ist eben ja das Gerücht, dass eben in Bangkok, ähnlich wie es in Singapur passiert ist, die Stadt so ein bisschen von den Streetfood-Ständen bereinigt werden soll und die auch so eher in Foodcourts zusammengefasst werden soll. Ist euch da was bekannt, beziehungsweise habt ihr davon was gehört oder ist davon was zu sehen in der Stadt?
So Foodcourts oder Hawker-Center wie in Singapur gibt es in Bangkok eigentlich nicht. Aber man hört jetzt schon seit bestimmt 10 Jahren, dass das Streetfood abgeschafft werden soll oder zurückgeht oder und naja, also man muss auch sagen, in der Sukhum Wit Road, also da wo es an vorderster Front ist mit dem Streetfood abschaffen, das ist mittlerweile auch ziemlich traurig. Ja. Also abends sieht man dann zwar schon die eine oder andere Garküche, aber das war halt früher viel mehr. Also fast durchgängig die untere Sukhum Wit waren Streetfood-Carts und mittlerweile ist das eigentlich fast gar nicht mehr. Da muss man dann schon weiter hinter in die Sukhum Wit und selbst weiter hinten, also zum Beispiel die Soy 38 war mal bekannt für Streetfood und da waren dann so 50 Garküchen, wenn es reicht, und heute sind es halt nur noch so 10 in so einer Garage drin. Also immerhin gibt es das noch, aber also weg von der Straße. Das Streetfood auf der Straße gibt es in der Sukhum Wit Road entlang des Skytrains eigentlich nicht mehr so richtig. Da muss man dann wirklich in die Altstadt oder nach Siloam. In Siloam gibt es das lustigerweise noch.
Das ist ja im Endeffekt, die Food Courts sind ja dann häufig auch eben in den Malls. Ne? Das ist ja vielleicht dann vergleichbar mit Singapur, dass es dann dort komprimiert ist, aber nicht ausschließlich.
Nee, also die Food Courts in den Malls sind halt wieder anders. Die gibt es ja eh schon und die gibt es auch in Singapur. Aber so richtige Hawker-Center wie in Singapur, die gibt's in Bangkok eigentlich nicht. Also wenn dann in so einem Markt eingebettet. Also ich muss auch dazu sagen, ich war auf dem Hinflug jetzt nach Thailand, war ich sogar 12 Stunden in Singapur. Also ich hatte einen Aufenthalt und habe dann auch, also ich liebe ja diese Hawker-Center, habe dann meine 3 Gerichte in dieser Zeit, habe ich genauestens durchgeplant, wann, wo und wieso. Und diese Hawker-Center haben ja auch teilweise einen Ruf und da gibt's dann auch Stände, wo eine riesen Schlange davor ist und vor den anderen ist dann gar nichts. Also es ist da eine Kultur, aber so richtig in Bangkok gibt's das eigentlich nicht, so mit dieser Hawker-Center-Kultur, zumindest noch nicht. Und ich denke auch nicht, dass das kommen wird und ich hoffe eigentlich auch nicht, dass das kommen wird. So dieses Straßenfeeling ist eigentlich cooler irgendwie und es kostet bestimmt auch dann wieder mehr Geld für die Streetfood-Händler, wenn die da ihre Standmiete bezahlen müssen.
Ich war vor Jahren mal in Singapur 3-4 Tage und habe dann für Stefan Faszination Südostasien eben Artikel über die Hawker Center geschrieben und zum Leidwesen meiner Frau waren wir dann quasi 3 bis 4 Mal auf unterschiedlichen Food Courts essen, weil du jetzt gerade gesagt hast, du hast deine 3 Mahlzeiten gut geplant auf den Food Courts oder Hawker in den Hawker Centern. Ja, geplant, kann ich nachvollziehen. So, im letzten Teil möchte ich mal so auf ein paar persönliche Highlights und ein paar Inhalte des Buches eingehen. Und ich würde euch dazu gerne ein paar Fragen stellen, die ihr mir hoffentlich kurz und knackig beantworten könnt. Also, so mal als erstes, welcher Tipp aus eurem Buch hat euch denn selbst am meisten überrascht, als ihr ihn herausgefunden habt? Gibt's da was?
Also für mich gibt's da schon was, nämlich es gibt so ein Stadtmodell, das ist schon etwas älter. Also es zeigt Bangkok und ist sehr liebevoll gemacht, also die Innenstadt von Bangkok. Und da sieht man dann so die einzelnen Hochhäuser und kann die dann auch wirklich erkennen. Also zum Beispiel Mahanakhon, diesen Lego-Turm oder auch andere, die man super erkennen kann. Und das war eben früher in dem City Planning Department, also in so einer Stadtbehörde, und war da quasi versteckt. Und das war ein richtiger Geheimtipp. Mhm. Mittlerweile ist es nicht mehr dort, das ist mittlerweile im Binchar Kitty Park, aber man kann sich's da umso besser anschauen. Aber damals war es halt noch ein Geheimtipp, aber lohnt sich immer noch. Also gerade für Nerds wie mich.
Was ist oder wäre denn ein besonders wertvoller Tipp aus dem Buch für Reisende, die Bangkok schon gut kennen?
Ich glaube, was immer eine gute Idee ist, ist sich ein bisschen von den Stadtzentren zu entfernen. Also es wird halt, wenn man zum Beispiel mit dem Skytrain Richtung Süden fährt, mit jeder Station untouristischer. Und dort gibt es aber auch viel zu entdecken. Zum Beispiel, wenn man Richtung Süden, Richtung Bangna, Suan Luang fährt, da gibt es ja den Srinagarindra Train Market. Ich hoffe, ich habe diesen Namen richtig ausgesprochen. Den Rama-9-Park direkt daneben. Dieses Seagon Square Shopping Center, da kann man vorher vielleicht mit Kindern noch hingehen, wenn man die dabei hat. Und wenn man da lang geht, wird man auch gelegentlich von anderen thailändischen Kindern angesprochen, weil es einfach so unüblich ist, dass da noch dass da Touristen sind. Und wenn man ganz weit in den Süden fährt, schon fast am Meer, da ist ja Ancient City, dieser riesige Park, der eine Nachbildung Thailands darstellen soll, der praktisch die Form von Thailand hat. Und wo man dann Nachbauten von vielen Tempeln und Bauwerken, sogar von Bergen sieht. Und das ist so riesig, dass man sich vor Ort wahlweise ein Fahrrad, ein Golfcar oder ähnliches leiht, um die Entfernungen zurückzulegen. Und auch vom Weg dorthin erlebt man schon viel. Also das würde ich so empfehlen. Und vielleicht mal eine Radtour zu machen. Also das denkt man auch zuerst um Gottes Willen bei dem Verkehr, aber zum Beispiel in der Altstadt rund um Chinatown gibt es mittlerweile geführte Radtouren, die gehen durch Hinterhöfe und schmale Gassen, wo meist gar keine Autos fahren können, oder auf die Flussinsel Bangkrat Chau zu fahren und sich dort ein Fahrrad zu leihen und auf eigene Faust loszuradeln. Das sind wirklich nochmal so ganz neue Erlebnisse.
Ja, und nicht nur die Bangkrat Chau und Altstadt, sondern ich würde auch noch empfehlen, es gibt mittlerweile jetzt ganz neu beim Venture Kitty Park so ein Fahrradverleih. Gott sei Dank, endlich. Also das war höchste Eisenbahn. Es gibt nämlich zwischen dem, also der Lumpini Park ist so quasi der Central Park Bangkoks, der ist auch ziemlich bekannt. Und der neue Venture Kitty Forest Park, den wir jetzt auch schon mal erwähnt hatten, da gibt's so eine Queen Mile, heißt die, also so eine Verbindung. Und da kann man schön mit dem Fahrrad fahren und kann man in den Park schön mit dem Fahrrad fahren. Nur es gab halt bisher keinen Fahrradverleih und den gibt's jetzt mittlerweile.
Das wusste ich noch gar nicht. Das haben wir nämlich, als wir in Bangkok waren, bei der Buchrecherche nämlich gesucht, ob man sich da irgendwo ein Fahrrad ausleihen kann, weil es da riesige Fahrradwege gibt und dieser Park ist wirklich schön. Also der wurde ja erweitert und ist jetzt für mich auch einer meiner liebsten Orte in Bangkok. Also es ist wirklich schön, vor allem so am späten Nachmittag, wenn die Sonne untergeht.
Ja, zum Sonnenuntergang.
Dann kommen jede Menge Thais in den Park und setzen sich auf die Wiesen, machen Fotos und so weiter. Das ist echt eine schöne Atmosphäre. Nur ein Fahrrad war halt nicht aufzutreiben. Und wenn ich jetzt höre, dass das jetzt gibt, werde ich das wohl bei meinem nächsten Bangkok-Besuch machen. Wenn es ihn dann noch gibt.
Ja,
ja, den gibt's dann noch. Das ist ziemlich teuer. Wenn der ein Rad am Tag umsetzt, dann gibt's den dann noch.
Ihr habt ja im letzten Jahr quasi Recherchen für eben die neue Auflage des Buches 555 Tipps zu Bangkok durchgeführt. Da haben wir beide, Stefan, uns ja auch in Bangkok getroffen. Im Rahmen so eurer Reisen, eurer Recherchen zum Buch, gibt's denn eine Sehenswürdigkeit, die euch persönlich so am meisten beeindruckt in Bangkok?
Das kann ich eigentlich nicht sagen. Also so, das ist das Gesamtkunstwerk. Also es sind einfach so viele tolle Sehenswürdigkeiten, dass also ich, wenn mir jetzt für eins entscheiden müsste, das fände ich schwer. Also natürlich ist
wäre ungerecht in anderen.
Natürlich ist dieser riesige, fast 70 Meter hohe goldene Buddha im Wat Pak Nam schon beeindruckend, vor allem, weil der zwischen Häusern steht, die alle viel kleiner sind. Natürlich ist der Wat Arun, wenn man da, der ist ein Tempel am Flussufer, und wenn man da gegenüber abends im Café sitzt bei Sonnenuntergang auf den Tempel schaut, das vergisst man nicht. Aber klar, wenn man im Mahanakhon Tower im, glaube ich, 81. Stock ist, und sich anschaut, wie die Leute über diese Glasboden laufen, das ist natürlich auch ein Erlebnis. Deswegen, also es fällt wirklich schwer, da einzelne Sachen auszuwählen. Also ich könnte mich da jetzt nicht entscheiden, wenn ich müsste.
Ja, also bei mir ändert sich das auch nach Tagesform. Also zum Beispiel heute, jetzt vor diesem Podcast, war ich bei einem Tempel, wo ich noch nie war. Der ist auch, den kennt auch keiner, Wat Sang Kathan heißt der. Der ist aber super zu erreichen mit dem Flussboot und eigentlich nur 10 Laufminuten von einem dieser Piers Richtung Nondaburi, wo man normalerweise einfach vorbeifährt. Und früher bin ich halt auch immer vorbeigefahren und diesmal eben nicht. Und das hat sich richtig gelohnt. Also es ist so ein Holztempel. Also es gibt einen Teil, der so ein Holztempel, und das sind so diese ganzen Baumstämme, und da ist richtig reingeschnitzt mit einer Kunstgenauigkeit und einer Liebe, und jeder diese Säulen, diese Holzsäulen, hat quasi ein Topic, ein Thema, und zwar meistens zu einem Land irgendwie. Zum Beispiel, da gibt's die Freiheitsstatue zu Amerika und dann ein Indianer hinten drauf. Also ist schon ziemlich kitschig, aber ist richtig gut gemacht. Oder es gibt der Eiffelturm und dann Frankreich, oder die chinesische Mauer windet sich um den einen, oder hat er auch viel mit Buddhismus, zum Beispiel dieser bekannte Tempel in Indonesien ist abgebildet, Borobudur, und man kann sich eigentlich gar nicht satt sehen. Es ist auch unglaublich, wie man das, also ich habe es nicht hingekriegt, das irgendwie gut ablichten zu können. Da wird man dem einfach nicht gerecht, wenn man da Bilder davon macht, aber ich habe es natürlich trotzdem versucht. Und ich kann da wirklich nur empfehlen, da mal hinzugehen. Und es war auch nur ein Gebäude in diesem Tempelkomplex. Also da kam dann auch so eine Frau vorbei, so eine Nonne, und die hat uns dann gleich zum Singen eingeladen. Und dann haben die da gesungen und meditiert in so einem Waldkomplex, also eigentlich nicht weit von der Stadt entfernt. Und dann gibt's noch so ein Glaskomplex mit so einem großen Buddha, und es gibt einen See, also unglaublich, was man manchmal immer sieht. Und schon allein der Hinweg dorthin sieht man halt dann die ganzen Früchte am Baum, Papayas und Bananen und Mangos. Die waren zwar alle noch nicht reif, aber einfach das zu sehen mal, oder einfach mal aus der Stadt rauszukommen. Also Es muss nicht irgendwie was Großartiges sein jedes Mal. Das kann auch sowas sein. Oder, naja, der war schon ziemlich großartig, der Tempel, um ehrlich zu sein.
Oder Chinatown, ne? Wenn man da abends ist und diese ganzen bunten Leuchtreklamen sieht, dann fragt man sich, ob man überhaupt noch in Bangkok ist, weil es plötzlich eine völlig andere Welt ist. Und es sind aber auch so viele Kleinigkeiten. Ich war jetzt zum Beispiel bei der Buchrecherche zum ersten Mal im Parivat-Tempel. Das ist ein Tempel, da sind jede Menge Comicfiguren verbaut. Also Batman, Superman, Pikachu. Also, ne, da gibt es einfach so viel zu entdecken. Und das war ein super Tag. Ne? Und manchmal ist es ja auch die Frage, was man drumherum noch macht, dass alles perfekt ist.
Ja, da schließt auch meine nächste Frage direkt mal an. Und zwar, was war denn so der ungewöhnlichste Ort, den ihr in Bangkok so auf euren Recherchen oder auch sonst entdeckt habt? Gibt's da was?
Ja, also wo Stefan jetzt gerade schon gesagt hat, Wat Parivat ist schon ziemlich oben dabei. Also es ist wirklich einfach nur ungewöhnlich. Man kann sich gar nicht ausdenken, was da alles ist mit diesem Batman und Superman und dann aber auch abwechselnd mit anderen Gestalten aus der Geschichte. Zum Beispiel, wenn man dann hochschaut, sieht man diesen kubanischen Freiheitskämpfer, den Che Guevara, runtergucken. Und dann, und dann geht man ums Eck und sieht wieder was anderes oder irgendwelche Plüschhasen. Also das ist schon ein Märchentempel, das gibt's gar nicht. Da hat jemand wirklich viel Fantasie mitgebracht und die haben jetzt auch noch ein zweites Gebäude angebaut, also wer schon mal da war, der muss nochmal hin.
Gibt's denn einen bestimmten Tipp von den 555 aus dem Buch, der sich für Reisende eignet, die jetzt nur wenig Zeit in Bangkok haben, aber die trotzdem viel erleben wollen? Was gibt ihr denen mit auf den Weg?
Ja, wenn man nicht viel Zeit hat und noch nicht da gewesen ist, dann sollte man schon die Tempeltour in der Altstadt machen. Also rund um den Königspalast befinden sich jede Menge weitere Tempel. Da kann man auch gut zu Fuß laufen. Da haben wir auch in unserem Buch so einen Tipp für so eine Laufroute. Und also das alles mal gesehen zu haben, ist eigentlich schon Pflicht. Also gerade wenn man noch nicht in Bangkok war. Und da kann man in sehr kurzer Zeit wirklich sehr viel sehen. Wenn man dann noch eine Runde mit dem Boot fährt, auf dem Fluss, dann sieht man noch jede Menge andere Sehenswürdigkeiten und kann einfach da aussteigen, wo es interessant ist. Da kann man wirklich einen sehr erlebnisreichen Tag verbringen.
Ja, genau, also auf keinen Fall irgendwelche Berührungsängste haben vor so Touren, wenn man keine Zeit hat. Also auch gerade diese Kanaltour ist auch wirklich empfehlenswert und da sieht man dann auch ziemlich viel in kurzer Zeit und man geht halt auch nicht verloren.
Ja, das stimmt. Jetzt, wir haben ja zu Beginn schon eben über diese Hülle und Fülle an Tipps, die er in dem Buch gibt, gesprochen. Also, wie habt ihr es denn geschafft, all diese Tipps in dem Buch unterzubringen? Was war denn so die besondere oder die große Herausforderung dabei?
Ich würde sagen, zum ersten Mal die Auswahl. Also, weil wir hatten noch deutlich mehr als die 555 Orte in unserer Liste. Also man muss dazu sagen, dass Flo eine grandiose Datenbank erstellt hat. Wahrscheinlich ist der erste Reiseführer, der mit einer Datenbank erstellt wurde, wo wir dann die einzelnen Orte sortiert haben, erstmal nach Kategorien, also zum Beispiel Shopping Mall, Tempel, dann sortiert haben nach Stadtteilen und dann auch noch bewertet. Also so, ich glaube, von 1 bis 5. Und daraus haben wir dann versucht, das Wichtigste auszuwählen. Und wir haben ja mittlerweile auch das Buch umgestellt. Wir haben ja ganz bei der Erstauflage, die ich glaube 2017 rausgekommen ist, haben wir alles nur nach Kategorien sortiert. Also erstmal, das sind die besten Tempel. Dann kamen, weiß ich nicht, 50 Tempel. Dann kamen die Malls und dann kamen historische Bauten und moderne Kunst und so weiter. Und es ist dann aber klar geworden, dass in den Jahren danach, dass viele Leute mit den ganzen Stadtteilen überhaupt nichts anfangen können. Ne? Wenn man jetzt sagt, das ist in dem und dem Stadtteil. Und dass das auch die Planung verkompliziert hat und haben dann jetzt mit der Neuauflage im vergangenen Jahr halt alles erstmal nach Stadtteilen sortiert und dann innerhalb der Stadtteile die Sehenswürdigkeiten so ein bisschen in Kategorien gepackt. Dann kann man sagen, okay, heute bin ich in Chinatown und morgen bin ich in der Altstadt, ne, und übermorgen wechsle ich vielleicht mal die Flussseite und dann kann man auf der Grundlage besser planen. So. Was war unsere Vorgehensweise?
Ja, genau, also der erste Reiseführer, der war quasi nicht so praktikabel, der war mehr so für Inspiration gedacht, oder also so kam es halt dann an. Also es war nicht so einfach, jetzt wirklich diese Orte zu besuchen, wie wir uns das gewünscht hätten, weil eben auch das in Bangkok nicht so einfach ist. Und bei der Neuauflage haben wir uns dann eben sehr viele Gedanken gemacht, auch wegen Leserfeedback, wie man das hinkriegt, dass die Leute eben diese Orte dann natürlich auch besuchen können. Also es reicht ja nicht nur, die Bilder gesehen zu haben, sondern man will das ja auch selber sehen und möglichst auch möglichst viel an einem Tag miteinander kombinieren natürlich. Und deswegen haben wir da viel Mühe reingesteckt, dass man das selber organisieren kann, dass man das auf den Karten sieht, dass man weiß, was man miteinander verknüpfen kann und nicht nur einfach Kategorien, Tempel, Paläste, sowas.
An wen richtet sich jetzt der Reiseführer? Gibt's konkret so, wo du sagst, ja, für die und die Person wäre der Reiseführer perfekt?
Ja, also an wen er sich auf jeden Fall nicht richtet, ist Leute, die quasi nur sehr wenig Zeit haben, das haben wir ja gerade besprochen, die sollten vielleicht wirklich tatsächlich eine Tour nehmen. Und ich meine, wer da nur einen Tag oder zwei verbringt in Bangkok, da ist der Reiseführer auch tatsächlich ein bisschen verschwendet, das gebe ich zu. Das ist halt eher für Leute, die da ein bisschen mehr Zeit verbringen wollen oder hauptsächlich auch eben Wiederholungstäter, da gibt's ja genug. Also man kommt ja auch immer wieder durch Bangkok, gerade auch wenn man irgendwo anders hin in Thailand will. Und Leute, die schon, Besucher, die schon oft in Bangkok waren, die finden auf jeden Fall in unserem Reiseführer noch was Neues. Also da lege ich meine Hand ins Feuer, dass es da auf jeden Fall noch was Neues gibt, weil es ist ja extrem viel Aufwand, da am Ball zu bleiben. Bangkok entwickelt sich ja immer so schnell. Es gibt ja schon wieder neue Shopping-Malls, die ich mir jetzt anschauen muss. Oder was heißt muss? Ich genieße es ja auch. Es wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber da am Ball zu bleiben, auch mit diesem Fahrradverleih vorhin, da muss man sich schon aktiv drum kümmern. Und es ist ein Heidenaufwand bei so einer Stadt wie Bangkok, bei so einer jungen Stadt und schnelllebigen.
Ja, es ist ja, Bangkok schläft ja auch nie. Ne? Also es ist ja auch immer was los, immer im Wandel, sehr dynamisch. Ne? Das heißt, ihr habt im Buch ja auch so einen kurzen Abschnitt eben über das Nachtleben, über das vielfältige Nachtleben in Bangkok. Was ist eure Präferenz? Bangkok bei Tag oder bei Nacht? Wann ist es schöner?
Ja, am besten eigentlich so zwischendrin. Also ich meine, wenn so die Sonne dann langsam ein bisschen müde wird und so nicht mehr so ganz so heiß ist, also die Mittagshitze ist teilweise schon ein bisschen viel, vor allem für uns Europäer, aber auch für die Thais halt tatsächlich, die ziehen sich dann auch zurück eher. Und dann, wenn so in dieser goldenen Stunde oder davor, kommen halt die ganzen Leute dann raus irgendwie und es ist so, als ob die Stadt dann ein zweites Mal erwacht. Und es ist so meine Lieblingszeit, so gegen Abend dann. Und dann kriegt man auch nochmal Hunger und also da kann man dann richtig vor die Tür gehen.
Ja, ich sehe das auch so. Also späte Nachmittag, da wird es am schönsten und der Morgen ist auch noch sehr schön, aber so für die Mittagsstunden, da ist es halt doch oft sehr heiß und da sollte man vielleicht mal überlegen, ob vielleicht auch was drinnen zu machen. Da gibt es ja auch jede Menge Angebote, aber dann, wenn es so am Nachmittag irgendwie langsam dämmert, die Sonne untergeht und dann ja bis tief in die Nacht.
Ja, bin ich bei dir. Ich mag besonders den Morgen, ne, wenn man wirklich früh
nach Hause kommt
und so sieht, wie die Stadt zum Leben erwacht. Ne? Nach Hause kommt und sieht, wie die Stadt zum Leben erwacht. Ja, habe ich auch schon erlebt. Ne? So ist es nicht. Nee, aber wenn dann quasi schon die Straße gekehrt wird, so in dieser morgendlichen Kühle, bevor die Hitze des Tages kommt und die Stände aufgebaut werden, das ist so, ja, total erhebend und so ein schönes Gefühl, in den Tag zu starten. Flo, du bist ja gerade in Thailand, gerade in Bangkok. Bekommst du in Bangkok was mit? So ein bisschen von den Regenfällen im Süden, die Inseln betroffen haben.
Oh ja, das habe ich sogar persönlich mitbekommen. Also ich hatte die glorreiche Idee, nach Krabi zu fliegen, weil ich dann noch so ein bisschen rumwandern wollte. Und dann hat es dann am zweiten Tag tatsächlich angefangen zu regnen und nicht mehr aufgehört. Also das war richtig heftig. Und auf den Inseln ist es bestimmt genauso oder vielleicht sogar noch schlimmer. Und dann habe ich mich eben Richtung Bangkok, die Flucht Richtung Bangkok begeben. Und das war auch nicht zu spät. Also diese Regenfälle, die haben mir dann sogar die Eisenbahnlinie unterspült, wo ich dann einen Tag vorher eigentlich vorbeigekommen bin. Also ich wäre dann auch gar nicht mehr mit dem Zug durchgekommen an der Stelle. Also
da ist der Vorteil irgendwie auch Bangkok, ne? Natürlich regnet es da auch und auch mal heftig. Aber irgendwie ist es ja auch immer und ganzjährig ganz gut zu bereisen.
Ja, Bangkok ist gut zu bereisen. Also man hat viel Angebot bei Regentagen. Ja. Aber in dem Fall war es ja wirklich so, dass in Bangkok tatsächlich dann auch das Wetter besser war. Also das ist gut, wenn man dann flexibel ist. Also
bei Regen wird es definitiv nicht langweilig. Und in den Shopping-Malls, das wollte ich vielleicht auch noch ergänzen, gibt es auch sehr viel, was man als Familie gut machen kann. Also es gibt in Thailand oft so Freizeitparks drin, also die sich aber, sag ich mal, nur so an Kinder bis 10, 12 Jahre richten mit Bällebad, Hüpfburgen, Kletterparcours und so weiter. Dann gibt es zum Beispiel auch in Icon Siam ein recht großes Angebot. Man kann Rollschuh fahren, man kann Trampolin springen. Es gibt sogar einen Wasserpark, da war ich jetzt an meiner letzten Thailand-Reise auf der Shopping Mall auf dem Dach. Also da rutscht man praktisch die Wasserrutsche runter und bei jeder Kurve hat man einen anderen Ausblick. Irgendwie mal den Highway, mal die Skyline. Das war schon recht beeindruckend.
Ist nicht auch eines dieser Rutschen, geht die nicht auch so über die Brüstung von dem Gebäude?
Ja, sie geht zumindest sehr nah an den Rand. Also es geht schon tief runter.
So, zum Abschluss starten wir nochmal in eine ganz schnelle Fragerunde, Frage-Antwort. Und zwar, ich frage euch nach eurer Empfehlung und ihr schießt einfach eure Antwort raus. Also, was ist die empfehlenswerteste Skybar oder Rooftop-Bar in Bangkok für euch?
Boah, das ist schwierig. Wenn ich mich festlegen muss, würde ich Park Society nehmen. Das ist eine Rooftop-Bar mit Blick auf den Lumpini-Park. Und die Skyline im Hintergrund.
Ja, Park Society finde ich auch super, aber ich finde die eine andere Skybar sogar noch besser, nämlich die in Chinatown. Die ist auf dem Grand China Hotel. Skyview 360 heißt die, also wegen dem 360-Grad-Blick. Stimmt zwar nicht ganz, also den 360-Grad-Blick hat man nur oben im Restaurant. Aber die Aussicht von der Skybar ist auch super, weil das so ein alleinstehendes Gebäude ist und man hat einen tollen Blick Richtung Siloam auf die Skyline.
Euer favorite Tempel in der Stadt?
Wenn ich anfangen darf, nehme ich dem Flo jetzt mal den Golden Mount weg, weil den besuche ich auch tatsächlich regelmäßig. liebe es, da hochzugehen und die Akustik wahrzunehmen und die Aussicht.
Ja, wenn der Golden Mount schon weg ist, dann muss ich wohl Wat Phak Nam nehmen. Das ist so, den Tempel gibt es schon ewig, aber dieser große Buddha ist neu. Und deswegen ist er jetzt so bekannt, dieser Putter, den man bei den Kanalboottouren sieht. Aber man muss keine Kanalboottour machen. Man kann da auch mit der MRT oder sogar mit der BTS hinfahren und kann dann so richtig übers Tempelgelände streunen und da gibt's viel zu sehen. Also in dieser weißen Pagode neben dem Buddha, da kann man dann auch mal auf den Balkon raus und den quasi so von hinten sehen. Und da gibt's halt dann auch verschiedene Levels so und verschiedene. Aus der buddhistischen Welt gibt es dann viel zu sehen und im obersten Stock ist dann so eine richtig schöne Traumwelt, so eine Fantasiewelt irgendwie.
Und ein großes Museum, das auch sehenswert ist.
Euer Lieblingsmarkt?
Also mir gefällt der eben bereits erwähnte Srinagarindra Night Market, Train Market, schon sehr gut. Da gibt es sehr viel zu sehen, viel zu essen, viel zu einkaufen und auch viele Oldtimer-Autos, sogar ein altes Flugzeug. Also da kann man einige Stunden verbringen.
Ja, also ich finde, der ist schon auch der geilste Nachtmarkt. Mittlerweile auch mit der Yellow Line zu erreichen, mit der neuen MRT-Linie. Aber tagsüber würde ich sagen, der Klong Toei Frischmarkt, der ist einfach ein bisschen abstoßend, ein bisschen sehr interessant, viel zu sehen, viel zu viele Gerüche, teilweise auch welche, die man nicht so haben will. Kann man mal rumlaufen. Also das sollte man sich mal anschauen. Ja, aber es ist nicht für jedes Gemüt geeignet. Also
und auch nicht unbedingt für Flipflops.
Sieht man dann schon mal irgendwelche, also schaut einen dann plötzlich einen Schweinskopf an oder es sind halbtote Frösche oder es halbgerupfte Hühnchen oder so. Also es ist ein ganz normaler, authentischer Teilmarkt, nur in XXXL halt. Und muss man schon wissen, auf was man sich einlässt.
Shopping Malls, was wäre eure Empfehlung? Wo sollte man unbedingt hingehen?
Ja, also an Icon Siam geht eigentlich kein Weg dran vorbei. Das ist diese riesige Shopping Mall, die direkt am Flussufer gebaut wird. Es gibt sehr viel zu entdecken. Es gibt diese riesige Aussichtsterrasse, wo man prima Blick auf die Skyline hat. Und es gibt den Food Market unten. Es gibt sogar ein Geschäft, in dem man, ich glaube, Porsche kaufen kann. Also es gibt dort einfach alles.
Ja, und das genaue Gegenteil von der Icon Siam Luxus Mall ist das MBK Center. Das ist schon sehr alt und kennt eigentlich auch jeder. Und es zwar haben sie das restauriert und schön neu gemacht auf den ersten zwei Levels, aber weiter oben ist es dann immer noch so, naja, so eine Art Markt in der Mall, wenn man so will. Aber das ist, also das Coole daran ist, dass man eben auch Sachen findet, die man tatsächlich sucht. Also nicht nur eine Porsche, sondern eben auch irgendwelche Souvenirs, die man sowieso kaufen wollte. Die haben zwar dort nicht den besten Preis unbedingt, aber es ist eben alles unter einem Dach. Man findet auch Elektronik, wenn irgendwas ist, wenn ein Kabel fehlt, wenn das Handy repariert werden muss. Man findet auch der Food Court ist recht gut. Und in der obersten Etage, noch über dem Food Court, ist dann so eine Art Gaming Area, wenn man so will. Das ist wirklich ganz ganz sehenswert, also so japanisch eigentlich fast. Also da gibt's so ein Maid Café, Anime Shop, es gibt ein Kino gibt's, es gibt ein Escape Room sogar, so eine Spielhalle, also alles Mögliche. Also da im MBK kann man eigentlich mal, wenn man wenig Zeit hat und einkaufen will, also ganz pragmatisch gesehen, ist das eigentlich ein guter Anlaufpunkt.
So, kommen wir zu den letzten beiden Punkten. Bangkok ist ja eine unfassbar grüne Stadt, was man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht denken mag. Daher, was wäre eure Empfehlung für einen Park, den man in Bangkok besuchen sollte?
Ich habe ja eben schon was zu einem meiner liebsten Parks gesagt. Ich möchte aber an dieser Stelle auch noch den Lumpini Park empfehlen. Das ist ein alter Klassiker, also den gibt es schon ewig und jeder kennt ihn eigentlich, weil er mit dem Skytrain daran vorbeifährt. Aber dort mal eine Runde rumzulaufen und sich die vielen Warane anzuschauen, die dort leben, das ist doch sehr beeindruckend. Und man kann sogar, wenn man will, kostenlos Tretboot fahren mit Blick auf die Skyline.
In einem Schwanenboot,
ja. Wie gemerkt. Aber es ist schlecht, wenn das Kind links sitzt und man daneben, dann hat man eine Schieflage. Wenn man rechts sitzt, natürlich auch.
Ja, wenn die beiden Parks Venture Kitty und Lumpini schon weg sind, dann möchte ich eine Grünfläche nehmen, die eigentlich gar kein richtiger Park ist, oder also teilweise eben schon Park, nämlich die Flussinsel Bangratchao. Das haben wir ja auch schon gesagt, da kann man eine Radtour machen. Aber man kann eben nicht nur eine Radtour machen. Man kann zum Beispiel auch einfach ein Boot übersetzen und kann zu diesem Kangrachan-Markt heißt der, Park heißt der, glaube ich. Da gibt es eine Zehen und so kann man über die Brücken, über die Holzbrücken gehen, ist alles ganz nett. Und dann gibt's so einen Vogelbeobachtungsturm und da kann man halt mal rumlaufen, auch wenn man, also ich würde schon empfehlen, ein Fahrrad zu mieten, aber wenn man keinen Bock auf das Fahrrad hat, das kann man schon auch machen. Und für Kinder gibt's dann davor auch so diese Community-Farm, zum Beispiel so einen riesen Abenteuerspielplatz. Also Bangratchao zur Stadtflucht, das ist mein Tipp.
Ja, ist, glaube ich, auch ein guter Tipp zu dem Thema, was wir vorhin hatten. Wenn man schon häufiger in Bangkok war, was kann man noch machen? Ist das häufig was ja noch nicht jeder erlebt hat? Und wie du sagst, ist echt cool, weil man so im Grünen ist, mitten in der Stadt, aber sich eigentlich fühlt, als ob man irgendwo außerhalb in der Natur ist.
Ja, genau. Also man ist eigentlich nicht weit von der Stadt weg. Also das Boot braucht irgendwie 15 Minuten zum Übersetzen, weil man fühlt sich furchtbar weit von der Stadt entfernt. Und das ist ja auch manchmal ganz gut so.
Letzter Punkt, wir haben vorhin schon viel drüber gesprochen. Eure Empfehlung zu gutem Thai-Food. Wo sollte man hingehen, wenn man was Gutes essen möchte?
Okay, da ist die Auswahl natürlich riesig und es fällt wirklich schwer, sich festzulegen. Und wir haben ja schon viel über die guten Straßenstände gesprochen. Ich will an dieser Stelle jedoch mal ein Sterne-Restaurant empfehlen. Der Name Metawalai Sondeng, das spricht man garantiert anders aus, das ist gar nicht weit von der Khao San Road entfernt, am Kreisverkehr am Democracy Monument. Und das ist ein Sterne-Restaurant, wo man wirklich immer noch sehr günstig essen kann. Also die Gerichte beginnen dabei, ich würde sagen, so 5 bis 8 Euro. Und das schmeckt wirklich köstlich da. Also ich bin ein sehr großer Freund von Straßenständen, aber von Garküchen, aber so einmal, so jeden zweiten Bangkok-Besuch gönne ich mir das auch, da mal essen zu gehen. Wir posten den Link auch in die Shownotes, dass man das findet.
Ja, und man muss auch dazu sagen, das Metawalai Sondeng oder wie auch immer man es jetzt wirklich ausspricht, das ist auch bei Thais sehr beliebt. Also wenn man da reingeht, dann ist man oft auch also umzingelt von Thais, von älteren Thais. Und das ist dann auch für die so ein richtiges, die zelebrieren das so richtig. Also wir haben auch mal auf der anderen Flussseite eine Unterkunft gehabt und der Besitzer der Unterkunft hat uns einmal ausgeführt, nachdem wir da über Jahre hinweg immer wieder viele Monate dort waren. Und der hat uns dann in dieses Metawalai Sondeng geführt. Und das war dem sein, naja, Lieblingsrestaurant, wenn man so will, für besondere Anlässe. Und er hat uns dann eingeladen. Und das also war echt authentisch und top. Und wenn man mal sehen will, wie die Thais das gerne haben wollen, so ein bisschen feineres Ausgehen, dann ist man da an der richtigen Adresse. Aber da das jetzt schon weg ist, meine Lieblingsküche oder Lieblingstipp für besondere Anlässe ist eigentlich Mookata. Das ist so Thai-Tisch-Barbecue, wenn man so will, also Tischgrill. Das heißt, da steht in der Mitte von dem Tisch so ein Grill. Man holt sich dann seine Sachen, die man grillen will. Ist nicht so geil für Vegetarier, ehrlich gesagt. Und legt es dann da drauf und dann hat man so ein soziales Get-Together. Also man allein ist das nicht so der Hit, aber wenn man dann spätestens zu zweit oder sogar in der größeren Gruppe, ist das dann so, verbringt man da irgendwie 2 Stunden Zeit und merkt es gar nicht und grillt da seine Sachen und es schlägt sich den Bauch voll vom Buffet und hat einfach eine gute Zeit. Also, und Mookata gibt's eben eigentlich in fast allen Stadtvierteln. In Siloam ist es ein bisschen schwer zu finden. Also zum Beispiel in nur 15 Laufminuten von der Khao San Road einmal über die Brücke drüber. Ist einer, der ist direkt am Fluss gelegen, der ist super, super einfach zu erreichen, aber auch in anderen Stadtvierteln, zum Beispiel Best Beef in der Sukhum wird es beliebt, oder in Rajada gibt es auch eins, oder sogar in Chinatown, wenn man auf die andere Flussseite geht, gibt's auch eins, und wir haben eben auch für jedes Stadtteil eigentlich eine Empfehlung gefunden, für Mookata, weil das so eine tolle Thai-authentische Sache ist. Und sehr empfehlenswert.
Ja, ich glaube, das war doch ein guter und schöner Tipp zum Abschluss. Da hast du als Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt noch mal so ein paar konkrete Tipps bekommen. Wir haben einiges erfahren über die schönsten Sehenswürdigkeiten oder eben diese Top 5 Kategorien, die ihr im Buch 555 Tipps zu Bangkok noch mal konkreter nachlesen könnt. Wir haben über die Stadtteile gesprochen, wo es Sinn macht, zu übernachten oder was gute Ausgangspunkte sind. Wir haben über Transfer, Transport, bisschen über den ÖPNV gesprochen. Und auch dazu findest du natürlich im Buch nochmal konkrete Tipps, konkrete Karten, auch zur MRT, zum ÖPNV. Das heißt, alles in einer Folge hier abzubilden, das ist schlicht nicht möglich. Dafür ist Bangkok zu groß und zu vielfältig. Du findest auch ganz viele Routen, Laufrouten, Fahrradrouten im Buch, die sich absolut lohnt, mal zu absolvieren, wo man so einen Ticken Bangkok komprimiert in kurzer Zeit auf engem Raum bekommt. Das heißt, schau da mal rein, schaut allgemein mal in das Buch rein, also 555 Tipps. Natürlich schaffst du die sicherlich nicht alle, aber Da ist sicherlich für jeden Geschmack das Richtige dabei. Wer was Cooles zum Essen sucht, wer einen guten Markt, coole Shopping-Malls sucht, hier bekommt ihr konkrete Empfehlungen. Natürlich gibt's die Infos auch nochmal zusätzlich oder viele davon auf faszinationsüdostasien.de. Und da könnt ihr natürlich auch gerne mal reinschauen. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich bei Stefan, der ja heute mal so ein bisschen die Seiten gewechselt hat, und vor allem beim Flo, der sicherlich, es ist jetzt wahrscheinlich 6:30 in Bangkok schon wieder, oder? Ist 6:30, ne? Fast. Ja, dann bist du ja bestimmt schon bald wieder auf dem Weg zum Essen, und davon möchte ich dich natürlich gar nicht abhalten. Bedanke mich auf jeden Fall für die Zeit, die du dir genommen hast, und für den super wertvollen Input, den du uns hier geliefert hast. Danke dafür.
Den Reiseführer 555 Tipps zu Bangkok bekommst du übrigens in gebundener Form und auch als E-Book. Wir packen dir den Link natürlich in die Shownotes und freuen uns, wenn du uns auch hier unterstützt. Für aktuelle Infos und mehr Inspiration folgt uns alle gerne auf Facebook und Instagram, und wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten schön, dass ihr alle zugehört habt, und wir freuen uns, euch bald wieder bei der nächsten Episode von Faszination Südostasien, der Reisepodcast, begrüßen zu dürfen. Macht's gut.
Tschüss.